Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dabei bist und ich bin total froh, dir heute einen neuen Gast vorstellen zu dürfen. Es ist für mich auch immer was ganz Besonderes, da mir jemand gegenüber sitzen zu haben, mit jemandem zu reden und Themen anzusprechen, die sonst halt einfach nicht so in meinem Horizont herumschwirren. Und die Person, die ich dir heute vorstellen darf, ist Tobi. Tobi ist 26, lebt momentan in Stuttgart und arbeitet da für die IHK im Bereich der Digitalisierung. Neben der Arbeit hat Tobi mit zwei Jungs von ihm, einen durfte ich selber schon kennenlernen, ein eigenes Ding auf die Beine gestellt. Und zwar haben die Jungs ein Food-Konzept ins Leben gerufen. Das Ganze läuft unter dem Namen Bob und das hat überhaupt nichts mit der Folge zu tun, die gleich hier anfangen wird. Aber ich möchte es an der Stelle trotzdem einfach gerne empfehlen, weil ich voll und ganz dahinter stehe, was die Jungs machen und vielleicht kannst du da irgendwie was mitnehmen. Es geht darum, dass sie geile, wirklich simple Rezepte einfach an den Mann bringen und das mit so viel Liebe und so viel einfach Eigeninitiative, dass ich sage so, ey, falls du gerne kochst, immer auf der Suche nach Rezepten bist oder dich gerne einfach mal in dem Bereich inspirieren lassen möchtest, check das mal aus. Ich habe die Webseite von den Jungs in den Shownotes verlinkt, findest du unter dem Folge-Tobi-Ding. Also, falls du Bock hast, guck einfach mal vorbei. Die Jungs freuen sich auf jeden Fall. Aber hier geht's heute nicht um Essen. Tobi und ich haben uns über etwas ganz anderes unterhalten. Und zwar hat Tobi im Jahr 2012 sich bei der DKMS registrieren lassen. Ich denke mal, jeder kennt's. Stäbchen rein, Spender sein. Das ist das, wo die DKMS hintersteht. Es geht um Knochenmarkspenden. Und Tobi hat sich registriert und wurde relativ schnell als jemand ausgewählt, der die Möglichkeit hat, sein Knochenmark weiterzugeben. Und diese Geschichte hat er erzählt. Die Knochenmarkspende, die er damals gespendet hat, ist in meinem Umkreis gelandet. Einer meiner engsten Jungs hat diese Spende damals bekommen und das hat sein Leben verändert. Und also mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil dieses Ding, was gleich kommt, das ist einfach schön, sich das anzuhören. So, und diese Folge hat auch einen Wunsch so meiner Seite aus, der wird dann vielleicht gleich auch irgendwann so deutlich, aber ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie, dass hier ein Gefühl entsteht, dass durch diese Folge etwas erzeugt wird, wo du dich verpflichtet zu fühlst. In keinem Fall, überhaupt nicht. Diese Folge dient zur Aufklärung und einfach dazu, dir mal zu zeigen, was da draußen so abgeht, was man vielleicht manchmal gar nicht so mitbekommt, wenn es einen persönlich nicht betrifft. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch eigentlich gar nichts mehr sagen. Wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Und würde an der Stelle einfach sagen, ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Okay, Tobi, ich bin super froh, dass wir beide das hier machen. Ich habe mich lange wirklich auf diese Folge gefreut, weil es wirklich bei mir jetzt so war, dass ich länger keine Gesprächsfolge mehr hatte und ich habe mich wirklich gefreut, nach Stuttgart zu kommen. Gestern, wo ich angekommen bin, es hat einfach von Anfang an direkt gepasst. So, wir haben uns ja in Düsseldorf kennengelernt vorher und dann haben wir echt einen coolen Tag gestern gehabt. Ein paar von deinen Jungs kennengelernt, wir waren gestern Abend noch unterwegs. Wir haben ja gestern viel darüber geredet, so was so bei uns im Leben passiert und dann ist auf einmal rausgekommen, dass du ein Lord bist. Dass du einen Lord-Titel hast. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, ja, das war eine witzige Geschichte. Ich hatte Geburtstag und habe von meinen ganz, ganz engen Freunden Land in Schottland bekommen. Das war das Geburtstagsgeschenk und ich habe es so ausgepackt und habe mir nichts dabei gedacht. Und ja, wenn du in Schottland Land besitzt, dann hast du als offiziellen Titel dort Lord. Und das ist der Grund, warum ich Lord bin. Also ich darf jetzt überall, wo ich will, meinen Titel tragen. In Deutschland ist es leider nicht anerkannt, also ich kann es mir leider nicht in den Personalausweis schreiben lassen. Aber das war somit das witzigste Geburtstagsgeschenk, würde ich sagen, was ich bis jetzt jemals in meinem Leben erhalten habe. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, dass meine Freunde mir dann sowas, ich finde das einfach eine Form von Wertschätzung und die haben sich dabei Gedanken gemacht. Also wer auch mal Lord sein will, kann das gerne jetzt auch sein werden.
Wer auch mal Lord sein will. Das werde ich definitiv, werde ich das auch verschenken. Das ist absolut geiles Geschenk. Wer will nicht Lord sein?
Ja, oder? Das ist fühlt sich gut an.
Fühlt sich gut an. Die gehört einfach jetzt ein Stück von Schottland.
Genau. Aber es ist sogar ein Naturschutzgebiet, von daher machst du auch noch was Gutes für die Umwelt. Von daher fand ich das noch viel, viel faszinierender. Also der ganze Wald außenrum kann abgeholzt werden, außer dein Land.
Außer, das heißt, dein Land. Ist eine Win-Win-Situation.
Ja, genau. Ja. Für die Umwelt und für dich.
Du bist die Lord und die Natur wird geschützt. Ey, mega stark, wirklich. Tobi, ich muss es erstmal auch vielleicht noch vorab sagen, sodass du ein absolut cooler Typ bist. So, das war, wo wir uns in Düsseldorf damals kennengelernt haben. Ich mache das selten, dass ich Leuten so proaktiv auf den Sack gehe und sage, ey, lass mal eine Podcast-Folge machen. So, irgendwie hatte ich bei dir das Gefühl, wir machen das auf jeden Fall, weil das passt. Und das war so, wir haben uns getroffen und das war einfach, es hat sich gut angefühlt. Ich bin auch total gespannt, wo diese Folge hier heute rauskommt, weil ich finde die Thematik, die darüber steht, so das ganze Spenden, irgendwie sich selber einfach mal so zur Verfügung stellen, würde ich sagen, um was Gutes da draußen zu machen. Das finde ich, ist was, wo ich mir noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht habe. Und deshalb finde ich es umso cooler, jetzt durch den Podcast auch das Ganze hier nutzen zu können, um andere Leute darauf aufmerksam zu machen. Und ich würde vielleicht einfach mal sagen, um so ein bisschen einzusteigen, du hast dich ja irgendwann mal dafür entschieden, eine Knochenmarkspende abzugeben. Mhm. Vielleicht einfach mal, wie kam es dazu? Also warum macht man das?
Ja, also um deine Zweifel und so auch ein bisschen wegzuräumen, ich hatte mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Also es klingt jetzt echt blöd, aber das ist, also es war einfach so. Ich hatte mit diesem Thema nichts zu tun. Ich war ich habe mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, bis ich ja so eine Registrierungsaktion live von meinem Lehrer sozusagen miterlebt habe. Also mein Lehrer damals im Berufskolleg, Props an Herr Reinhardt. Shoutout. An Reinhardt, ja genau. Der hat mich sozusagen dahin geführt auf diesen ganzen Weg. Ich hatte mich noch nie mit so einer Registrierungsaktion beschäftigt oder mit dem ganzen Thema Knochenmarkspende, DKMS, alles, was da so rum zu tun hat. Es war eine Schulstunde, damals im Berufskolleg. Ich weiß gar nicht mehr, welches Fach. Auf jeden Fall hat er uns dann da mitgenommen und gesagt, ja, wer Lust hat, jetzt jemandem zu helfen, der kann sich hier registrieren lassen. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mich überhaupt noch nicht mit damit auseinandergesetzt. Und es war dann halt einfach ins kalte Wasser geschmissen. Aber es war auch gut, weil dann ging die Reise ja los. Ich hatte dann, habe das dann gemacht. Damals ging das noch mit Blut, also du hast eine Blutentnahme bekommen. Heute ist es ja alles über Speichel. Mhm. Dann kamen auch die ersten Gedanken, was passiert, was kann passieren. Und das war einfach ein geiles Gefühl. Einfach ins kalte Wasser geschmissen zu werden.
Krass, da habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, dieses, wenn du dann wirklich die Spende abgibst und sagst so, ey, vielleicht haben diese, ich weiß nicht, wie lange dauert das, 2, 3 Minuten, 5 ja. Minuten das zu machen, vielleicht verändert das einfach ein anderes Leben jetzt.
Ja, das war dann auch meine Intention. Also ich habe mir dann vorgestellt, wenn ich ein bisschen älter bin, selber mal Kinder habe, dann kann es vielleicht sein, dass ein Kind oder was weiß ich, meine Frau auch so eine Krankheit bekommt. Und dann gibt es einen Menschen, der ganz spontan sagt, okay, mache ich. Und dann hilft er dir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Das war in dem Moment so ein Gedanke, den werde ich auch nie mal vergessen. Es war schon ziemlich weit in die Zukunft gedacht, was ich eigentlich gar nicht so mache. Aber in dem Moment hat es einfach gepasst und war einfach ein schönes Gefühl, dann vielleicht irgendjemandem mal zu helfen.
Ich finde diesen Gedanken dahinter mega, dieses tu das, was du selber gerne bekommen würdest. Das steckt für mich so hinter dem ganzen Akt, so dass einfach andere Leute, das ist ja auch was, wo ich immer mehr mit angefangen habe zu leben, so dieses benimm dich so, wie du selber gerne behandelt werden würdest. Und das ist ja auch wirklich, wenn du irgendwann in so einer Situation bist, wo, ich habe keine Ahnung, wie sich sowas anfühlen muss, wenn du so eine Diagnose bekommst oder wenn Familienmitglieder von dir so eine Diagnose bekommen, da bist du ja super hilflos. Und wenn du dann einfach da draußen jemanden hast, der sagt, ich helfe dir. Das muss, glaube ich, das krasseste Gefühl überhaupt sein, oder?
Ja, also, wie gesagt, ich kann das nur, ich habe mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen, weil ich die DKMS dahin sichtlich auch noch ein bisschen unterstütze. Und da triffst du natürlich ganz viele Menschen, die erstens mal so eine Diagnose auch mal bekommen haben oder die geholfen haben. Und das Positivste ist eigentlich, dass wenn es denen gut geht, die können ihre Gefühle gar nicht beschreiben, weil ich glaube, ich könnte es auch nicht. Einfach diesen Zustand beschreiben, der ein Leben, also ein Leben rettet. Das klingt irgendwie so weit weg.
Es ist viel zu groß, um das auch, also so Leben retten, das passt nicht so als einfach kurze Beschreibung. So
ja, ist. Genau. Also, und das ist was unglaublich Schönes, aber irgendwie auch so übermächtig.
Mhm.
Ich kann es auch gar nicht beschreiben. Mir fehlen ja auch gerade so ein bisschen die Worte dafür.
Ja.
Ich glaube, ich muss man einfach, wenn man die Möglichkeit hat, es machen zu können, einfach machen. Weil ich glaube, was Schöneres gibt's nicht.
Würdest du denn sagen, dass dieses ganze Ding, ich meine, es ist ja dann wirklich so weit gekommen, dass du jemandem helfen konntest. Und würdest du sagen, dass dieser ganze Prozess, die ganze Arbeit, die du jetzt immer noch dann da manchmal für machst, dass dich das irgendwie so auf dem Boden hält, dass das so dazu beiträgt, dass du einfach so ein bisschen mehr, ich würde in Englisch so humble, so bodenständig, ist das was dich runterholt?
Ja, also ich bin schon von meiner Art, würde ich mich beschreiben, schon sehr bodenständig.
Das würde ich unterschreiben.
Ja.
da setze ich meine Unterschrift.
Okay, runter. Aber nee, es lässt mich einfach, es gibt mir was, weil ich schon jemanden anderen noch ein bisschen mehr geben kann. Also wenn ich mit meinen Aktionen, so wie du, da sind wir, glaube ich, 1:1 dasselbe. Wenn du einem Menschen damit helfen kannst, dann hast du alles erreicht, was du jemals machen wolltest.
Du musst nicht die ganze Welt retten.
Einer reicht schon.
Einer reicht, ja.
Also das ist mein Ansatz. Und wenn ich, wie gesagt, mit einem Menschen damit helfen kann, mit meinen Aktionen da, wenn ich ihm die Angst nehmen kann, wenn ich die Angst nehmen kann, um dann sich da zu registrieren zu lassen, weil das Angst ist da ein völlig falscher, völlig falsch positioniert, das Wort, weil man braucht da keine Angst haben, dann ist es, wie gesagt, das Beste, was passieren kann.
Kannst du dann vielleicht den Leuten, die gerade zuhören, die Angst nehmen?
Ich hoffe es.
Also einfach mal, so das ist...
Ich kann gerne mal meine Geschichte so beschreiben, wie das so alles abgelaufen ist. Also wie gesagt, es hat in der Schule angefangen. Wir waren dann da in Registrierungsaktion. Ich habe jetzt einige auch schon miterlebt. Also als Spender stehe ich dann für die zukünftigen Spender vielleicht bereit, einfach um sich auszutauschen mit Fragen. Das ist auch was ganz Schönes, was die DKMS macht. Sie stellen jemanden hin, der das selber erlebt hat. Und wenn du das selber erlebt hast, dann glauben die anderen Menschen das einem auch mehr, als wenn das dann nur geschrieben steht. Und ich kann das nur von mir beschreiben. Es ist bei jedem doch irgendwie ein bisschen anders. Aber bei mir war es so, dass da haben wir gespendet und dann wird das von der DKMS analysiert auf Gewebemerkmale, dein Blut. Und dann wirst du sozusagen in diese Kartei, was weltweit abrufbar ist, von Ärzten, die so eine Diagnose gestellt haben an einer Person. Sozusagen ist es dann öffentlich, nicht öffentlich, also für die Ärzte einsehbar. Und dann ist es aber egal auf der Welt, wo das ist. Die DKMS macht zum Beispiel auch ganz viele Spenden. Ich glaube, so 15% gehen auch ins Ausland. Und das kann egal wo sein, ob das USA ist, also die meisten gehen in die USA, aber ob das jetzt irgendwo in Afrika ist oder irgendwo in Asien, das ist egal. Das ist eine zentrale Datenbank und da wird das drin gespeichert. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann da eingetragen worden bin und dann so, das ging relativ fix, das war 2012, dann habe ich einen Monat später schon so einen Brief bekommen von der DKMS, ja, also da stand dann drin, dass ich nochmal zu deinem normalen Allgemeinarzt gehen muss. Allgemeinmediziner, der muss ja nochmal Blut abnehmen und dann wird da nochmal eine nähere Blutanalyse gemacht mit so noch ein paar mehr Faktoren, weil bei der Registrierung, da nehmen die nur das Nötigste sozusagen. Es ist heute auch so, dass du dann, wenn du nähere Übereinstimmung hast, dann musst du nochmal eine Blutanalyse machen. Dann schickst du das der DKMS, dann analysieren die es nochmal. Und es hat dann nochmal so einen Monat, eineinhalb gebraucht. Und dann kam der Brief so, du bist in der engeren Auswahl. Und dann fangen natürlich die Gedanken an so, okay, zwei Monate später, dann machst du dir halt schon Gedanken. Weil wenn du in der engeren Auswahl bist, dann hast du die Möglichkeit, einem das Leben retten zu können.
Ja.
Dann ist so, dass die DKMS halt da noch wenn du in der Näherin außer bist, noch viel mehr Analysen mit deinem Blut und deinen Gewebemerkmalen macht. Und die suchen halt an den passenden Empfänger für den Spender. Es ist so, dass es niemals eine hundertprozentige Übereinstimmung geben wird. Das ist einfach nicht möglich, weil einfach die Körper dann doch so unterschiedlich sind. Aber die versuchen das Beste für den Empfänger sozusagen bereitzustellen.
Also das, was am nächsten an die Person drankommt.
Genau, okay. Genau. Übereinstimmung von Gewebemerkmalen. Darum ist auch so, dass wenn jemand die Diagnose bekommt, dann wird auch erstmal im näheren Umfeld geschaut. Vater, Mutter, Geschwister. Mhm. Und da ist dann schon relativ häufig, dass da etwas passt und dann passiert es in der Familie die Spende. Aber wenn das nicht möglich ist oder wenn das nicht angenommen wird, passiert leider auch, dann wird es vergrößert. Aber erstmal wird der regionale Bezug sozusagen hergestellt. Genau, und dann war es bei mir so, dass ich dann da nochmal später den Anruf bekommen habe, dass es jetzt dann doch soweit ist, dass ich ausgewählt worden bin. Und dann ging die Reise auch schon los. Die Reise sieht so aus, dass du erstmal auf alles gecheckt wirst, was dein Körper hergibt. Du wirst einen kompletten Tag in so einem, ich nenne das jetzt Transplantationszentrum. Das war bei mir in Frankfurt. Ich habe zu der Zeit noch in Heidelberg gewohnt. Und Frankfurt war da so das Nächste. Und dann bist du einen kompletten Tag dort und wirst gecheckt von oben bis unten. Dann kriegst du einen Lungentest. Dann kriegst du, wie viele Bluttests. Da kriegst du alles Mögliche, um mal dein Zustand so abzuchecken, dass du bereit auch dafür bist. Das Schöne, du weißt danach, ob du fit bist oder nicht, ob dir irgendwas fehlt.
Stimmt, das ist auch ein positiver Beigeschmack.
Genau, ne? Also die analysieren echt alles und die geben auch alles, dass du dich da wohlfühlst und gleichzeitig auch die Gewissheit hast, dass du fit bist für was kommt.
Ja.
Und aber auch ganz, ganz wichtig für den Empfänger, der darf natürlich auch sozusagen nur was bekommen, was halt auch, ich sag jetzt mal nicht resistent, aber krankheitsfrei ist. Und an dem Tag bekommst du dann auch das Dokument hingelegt, wo du unterschreiben kannst, dass es losgeht. Du kannst jederzeit wieder deiner Meinung oder deiner Entscheidung, die kannst du jederzeit zurückziehen.
Aber was mir gerade da einfällt, hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass du dich quasi so, da wo du dann wirklich diese Unterschrift setzen musstest, dass du dich irgendwie so ein bisschen gezwungen gefühlt
Nein.
hast? Weil es so, boah, ich muss jetzt das Leben retten?
Nein, das machen die Ärzte und die DKMS ziemlich gut, die unterstützen dich da auf dem Weg dahin. Ich habe mich niemals unter Druck gefühlt, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen personenabhängig.
Mhm.
Ich hatte mich dann zu dem Zeitpunkt, da ich ja wusste, dass es dann die Reise losgehen wird, ja auch schon intensiv mit meinen Gedanken so ein bisschen beschäftigt und mir dann auch überlegt, ja, du kannst halt, wie gesagt, auch, das ist echt hart, aber du kannst einen Tag bevor, oder am Tag der Transplantation kannst du den Rückzieher machen.
Krass.
Aber dir muss dann auch bewusst sein, wenn du das unterschreibst, dann bekommt der Empfänger die Chemo und der wird dann sterben. Das muss dir bewusst sein, dass du, wenn du das unterschreibst, mit den Konsequenzen dann auch leben musst.
Du hast schon eine gute Portion Verantwortung.
Du hast Verantwortung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es Druck ist, weil klar, es ist ein Menschenleben, das ist über alles. Aber ich habe mich nie da unter Druck gefühlt. Ich fand es eher positiv und sagen so, gut, jetzt mache ich die Welt doch ein bisschen besser.
Ja.
Und ist eher dann so ein, auch für dich oder für mich war es auch so ein wunderbares, befreiendes Gefühl, so jemandem dann doch helfen zu können. Und am Tag der Unterschrift ist es natürlich noch was viel Krasseres, weil du dann, wie du sagst, Verantwortung bekommst, aber diese Verantwortung dann, wenn alles natürlich funktioniert, in irgendwas krass Wunderbares überspringt.
Mhm.
Genau, und dann habe ich die Unterschrift gesetzt und bei dem Zeitpunkt, dann gibt es auch natürlich nochmal zwei verschiedene Varianten, wie man so Knochenmark spenden kann. Es gibt einmal die Variante über dieses Blut, das hat so ein Fachwort, Das kann ich leider nicht aussprechen.
Das Problem hatten wir schon öfter hier bei dem Podcast, dass so medizinische Fachbegriffe.
Peripherie, Stammzellspende, glaube ich, heißt das.
Ist ja egal.
Aber nagelt mich bitte nicht fest. Da geht es über das Blut, wird ähnlich wie so eine Dialyse, kannst du dir vorstellen. Mhm. Das ist auch die, ich sage jetzt mal, ich glaube, die häufigst angewendet. Also 80% der Fälle, glaube ich, benutzen die oder wird es benutzt, weil du halt ja sozusagen für ein paar Stunden in so einem Liegebett stuhlmäßig gesetzt wirst. Dann kriegst du in deinen linken Arm einen Schlauch rein, in deinen rechten Arm. Also es ist wie eine normale Spritze, bleibt dann halt da dran hängen und dann wird das Blut gereinigt sozusagen mit von deinen Stammzellen.
Ach, das ist wie so ein Austausch quasi, dass genau. Das schlechte Blut in Anführungsstrichen kommt raus und das Gute kommt rein.
Ja, das ganz, ganz Gute kommt, wird dir rausgeholt, dann wird es gefiltert und dann kriegst du nur das Gute sozusagen zurück.
Ach, okay, ja.
Genau, weil diese Stammzellen, die für den Empfänger wichtig sind, die werden daraus gefiltert.
Okay.
Die fehlen dir aber in dem Sprechen, also die fehlen dir dann nicht. Du hast keine Einschränkung. Das Gute wird nochmal rausgefiltert, aber du hast immer noch sehr, sehr gutes Zeug.
Genau. Ja, du bist ja immer noch da. Ne?
Genau.
Also hat gereicht.
Genau. Davor ist es auch so, dass du nochmal so eine Woche so ein Mittel gespritzt bekommst, dass diese Stammzellen nochmal anregt zu wachsen. Also, dass du dann Überschuss auch davon hast. Ja, das ist Variante 1. Und Variante 2 ist Vollnarkose. Und dann bekommst du das sage ich jetzt ganz, ganz, ganz klar nochmal dazu, aus dem Knochenmark kriegst du entnommen. Und nicht aus dem Rückenmark. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, den aber viele Menschen, wenn sie Knochenmark und ja, Stammzellspende hören, noch nicht unterscheiden können. Es gibt schon viele, die das haben, aber das hört sich auch sehr, sehr ähnlich an, ist aber was komplett Unterschiedliches. Weil wenn du ins Rückenmark und so da irgendwas reingestochen bekommst, dann kannst du halt auch querschnittsgelähmt werden. Aber beim Rückenmark und beim Knochenmark, dort ist es halt nicht so. Das ist ein großer Unterschied. Hat man auch eben gerade gemerkt, als ich das schon verwechselt habe, dass da ein sehr, sehr...
Also beim Knochenmark kannst du nicht querschnittsgelähmt werden.
Genau, beim Knochenmark kannst du nicht querschnittsgelähmt werden. Beim Rückenmark da schon, aber das ist sehr, sehr weit weg davon. Weil das Knochenmark bekommst du aus dem Beckenkamm, da in der Nähe von deinem Steißbein. Kannst du mal hinfühlen.
Okay,
und dann gehst du ein bisschen nach links oben und nach rechts oben und da bekommst du das dann raus. Unter Vollnarkose. Diese Narkose dauert 60 Minuten, ist auch nicht, also, ja.
Also absoluter Routineeingriff.
So genau, Routineeingriff. Und wie gesagt, die einzigsten Hemmung oder beziehungsweise was passieren könnte, ist halt die Vollnarkose an dich.
Ja, aber die kriegst du bei jeder OP so.
Genau. In okay. Und ich habe mich auch für diese Variante entschieden. Du bist eigentlich frei, also wenn du dann vor der Entscheidung stehst, bist du frei. Es gibt halt gewisse Fälle, die sind aber eher gering, wo die Ärzte dir aber was vorgeben, weil die eine Variante ist ein bisschen sauberer als die andere.
Mhm.
Ja. Und manchmal braucht der Patient genau die, weil es nicht anders geht. Also von daher gibt es dann da nochmal Unterschiede, aber die sind echt gering oder in seltenen Fällen, dass dir jemand was vorgibt. Oder die nicht vorgibt, vorgibt ist auch wieder so ein falsches Wort, sondern die Ärzte raten dir. Also du bist in deiner Entscheidung frei. Niemand gibt dir was vor. Die Ärzte raten dir. So wie du. Du gibst einen Impuls.
Ja.
Du willst niemandem irgendwas raten. Das muss man selber entscheiden. Weil wir sind alle alt genug, um, glaube ich, die Entscheidung zu treffen und dann auch mit den Konsequenzen zu leben. Und die Ärzte raten dir dann für eine Variante. Bei mir war es so, dass sie mir geraten haben, die Vollnarkose zu machen. Aber ich habe mich auch schon davor entschieden für die Vollnarkose, weil es war für mich am unkompliziertesten. Frag mich nicht warum, aber für mich war das einfach klar, dass ich das so mache. Und dann, ja, war auch der Weg dahin, ging dann auch relativ schnell. Also nach dieser Analyse in diesem Transplantationszentrum bekommst du dann das Okay, auch von den Ärzten. Und dann war es bei mir so, dass ich dann einen Termin bekommen habe, weil mein Empfänger, der wird ja dann auch vorbereitet, der bekommt eine Chemo. Zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass er in Berlin war, in der Charité. Naja, auf jeden Fall war dann so, dass ich irgendwann ins Krankenhaus gefahren bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Ich glaube, das war ein Unterschied von 3-4 Wochen. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Und dann bist du 3 Tage im Krankenhaus. Das heißt, ich bin abends hingekommen, nochmal eine kleine Voruntersuchung und einchecken. Am nächsten Morgen hat man dann auch wie am Abend nochmal mit dem Narkosearzt und mit dem Arzt, der dich dann operiert, ein Gespräch. Und das war auch nochmal so was Faszinierendes. Also ich habe nicht so das Gefühl gehabt, ich spreche mit dem Arzt. Das war eher so ein verwuschelter Surfer-Typ. Das war so witzig. Ich habe gedacht, so, ich bin jetzt in Miami Beach, so gefühlt. Es war einfach cool und ich habe mich da auch sehr aufgehoben gefühlt. Also natürlich ist das vielleicht nicht immer so. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber in Frankfurt war das so, dass ich mich da sehr, sehr wohl und sehr, sehr aufgehoben gefühlt habe. Und das macht natürlich dann auch vieles, vieles einfacher. Wenn du dich direkt wohlfühlst, so wie mit dir jetzt hier. Ich fühle mich sehr, sehr wohl.
Das freut mich sehr.
Und ja, auf jeden Fall war es dann halt so, dass die auch noch ein bisschen jünger waren für so Ärzte und man dann halt auch ein bisschen so Jokes machen kann. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, weil das ging noch weiter. Und naja, auf jeden Fall waren dann halt die Checks nochmal und dann kriegst du auch nochmal eine Erläuterung, wie das nochmal alles funktioniert und kannst aber auch, wie gesagt, immer noch dich dagegen entscheiden. Hast jederzeit die Möglichkeit. Ja, und dann ging es am Vormittag dann auch schon los. Dann kriegst du so ein Krankenhaushemdchen an und wirst vorbereitet. Natürlich alle ganz, ganz lieb von dir, zu dir. Aber was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ich habe zu dem Zeitpunkt gearbeitet. Also ich habe eine Ausbildung noch gemacht davor. Wie ist es dann so auch mit Arbeitgeber? Akzeptieren die das? Und da bekommt man von der DKMS die vollste Unterstützung. Also du kriegst, die schreiben den Arbeitgeber auch an und sagen, ja, was Sache ist, dass sie dir zum Beispiel, dass du dann da jemandem helfen willst. Und es ist zu 90% der Fälle so, dass der Arbeitgeber dir Sonderurlaub gibt und du da freigestellt bist. Und auch dann sozusagen krankheitsbedingt dann ausfällst. Weil der Arbeitnehmer würde, die DKMS würde auch den Arbeitgeber würde auch bezahlen für deinen Ausfall. Also die unterstützen dich da finanziell in allen Belangen, was du willst. Du darfst sogar zu dieser Knochenmarkspende, jetzt Vollnarkose, auch eine Begleitperson mitnehmen, die dann auch ein Hotel und so übernommen bekommt. Einfach, dass du dich da nicht auch alleine fühlst. Und genau, von daher braucht man sich da auch keine Gedanken machen, wenn es zum Beispiel finanziell gerade nicht ganz rund läuft, dass man da irgendwie was vorstrecken muss. Die helfen dir. Und das zwar in allen Belangen. Und du kriegst auch, wenn du willst, kannst du auch einen Psychologen nochmal nehmen und der mit dem da vorher reden. Also alles, was geht, versuchen die in die Wege zu leiten. Und das war auch nochmal so ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, safe, ich mach das. Aber wie gesagt, ich war dann da an dem Termin, war dann auch natürlich nervös. Und das haben auch die Ärzte so ein bisschen gemerkt und mein Narkosearzt, der war, ich glaube, der witzigste Arzt, den ich jemals getroffen habe. Und ich wurde dann so in den OP-Raum, in diesen Vorraum geschoben. War meine erste Vollnarkose, war so nervös, gezittert. Und da kam der Narkosearzt und wir hatten schon ein ziemlich lustiges Verhältnis miteinander. Und ich glaube, der hatte einen ziemlich schwarzen Humor. Das hat sich dann herausgestellt. Der kommt dann so rein zu mir und hat so einen Gummihammer dabei und sagt so, ja, hey, Tobi, wir machen heute mal eine andere Methode. Und haut so mit dem Gummihammer auf seine Hand, so voll Narkose. Ich denke mir so, okay, nein, nein, nein. Und dann sagt er, Spaß. Dann haben wir da einfach noch ein bisschen, hatten das Narkosemittel dabei und da haben wir noch ein bisschen gequatscht und der hat noch ein paar Witze erzählt und der hat mir einfach so diese Angst genommen oder diese Nervosität. Ja, auf jeden Fall war ich so froh, dass ich ihn hatte und keinen anderen, weil er hat ganz genau gemerkt, dass ich da nervös war oder Angst nicht, aber ich war nervös, weil du weißt ja nicht, was kommt und er hat es einfach voll genommen und er hat mir auch den Gedanken genommen, also er hat mich dann auf eine ganz andere Gedankenlinie gebracht und dann hast du das, ich glaube Lachgas war es, bekommen und sagst du so, jetzt, ciao, 10 mal bis 10 und bei 3 war ich weg und dann bin ich wieder aufgewacht. Und dann war alles schon vorbei. Und dann warst du halt nochmal einen Tag so im Krankenhaus, einfach Kontrolle. Dann kannst du auch wieder nach Hause gehen. Und nach 2 Wochen, bist du 2 bis 4 Wochen, bist du auch wieder völlig regeneriert und dein Knochenmark ist auch wieder da.
Du hast nur das wäre vielleicht auch noch, also du hast gar nicht, also dir wurde nicht etwas entnommen, was jetzt für immer fehlt, wie zum Beispiel, wenn du eine Niere spendest oder so. Also es ist wirklich so, dass du machst es und nach 2 bis 4 Wochen ist wieder alles so, wie es vorher auch war.
Ja, genau. Also krass, du hast da keine Einschränkung. Du bekommst da so, wie gesagt, in deinem Beckenkamm bekommst du da 2 Löcher rein, aber die wachsen ja auch, da wird das Knochenmark halt entnommen.
Ja.
Und das wächst auch wieder nach 2 bis 4 Wochen wieder vollständig wieder her. Und jetzt für alle, die sehr schmerzempfindlich sind, der ein oder andere war schon mal vielleicht Schlittschuhlaufen. Du auch?
Ja, normal. Das war mein Leben.
Bist du schon mal auf den Po gefallen?
Na klar.
Genau, so ungefähr den Schmerz kannst du dir vorstellen. Also kein Schmerz, sondern eher so eine Prellung. So hat sich das angefühlt und sonst nichts. Ich habe mir das auch viel, viel krasser vorgestellt. Natürlich ist da auch jeder Mensch wieder ein bisschen anders. Aber bei mir war es so. Ich kann nur aus meiner Position erzählen. Mhm. Es ist so, dass dann habe ich dann im Hinterher erfahren, dass dann meine Spende direkt per Flugzeug nach Berlin gegangen ist. Weil auf der anderen Seite hat dann der Empfänger natürlich darauf gewartet. Die Ärzte sagen dir zu dem Zeitpunkt auch nicht, also dürfen sie alleine auch nicht, aus Patientensicht, Daten und sowas.
Du wusstest gar nicht
über die Klinik. Nee, ich wusste, dass es ein Junge ist. Und ich wusste, dass er ein bisschen jünger ist. Aber das war auch schon zu viel, glaube ich, gesagt.
Echt?
Ja, ja. Weil, wie gesagt, Patientendatenschutz und sowas, in Deutschland ist es sehr hoch. Und die Richtlinien sind dahingehend auch gut, weil es gibt immer leider schwarze Schafe, die das ausnutzen können. Zum Beispiel, wenn sie vorher wissen, wer das ist, können sie sagen, ja, ich rette dir erst das Leben, wenn du mir Geld gibst. Ist es leider so. Aber Deutschland hat es dahinsichtlich gut gemacht und hat dann auch den Schutz des Patienten relativ hochgesetzt. Und von daher bekommst du auch erst in Deutschland nach 2 Jahren Bescheid, wer das war und beziehungsweise die Kontaktdaten. Die DKMS ermöglicht es, dass du vorher schon austauschst deine Gedanken per Brief, aber anonymisiert.
Ach cool.
Also du kannst Briefe schreiben an die DKMS und die leiten es dann weiter oder zurück. Und ja, so war es auch dann bei uns. Wir haben dann versucht, Kontakt aufzubauen, so kurz vor den 2 Jahren, bevor die Ende war. Und dann haben wir uns getroffen.
Voll cool, Mann. So für uns war es ja immer, ich meine, ich habe das ja mit Niki damals alles mitbekommen. Ich meine, das ist einer meiner engsten Jungs seit Ewigkeiten und auf einmal war da diese Person, die ihm geholfen hat.
Ja.
Und keiner wusste, wer das ist.
Genau, Niki war ja dann bei mir in Heidelberg, hat sich mal das schöne Heidelberg angeguckt und da haben wir uns getroffen und ja, ich würde jetzt sagen, es ist wie so ein Bruder.
Das hast du auch damals erzählt, dass ihr halt auch einfach so viele Sachen habt, die gleich sind bei euch im Körper.
Genau, also es ist oft so, dass wenn jemand spendet, du hast ja sehr, sehr ähnliche Gewebemerkmale, dann bist du auch so von deiner Art so ein bisschen sehr ähnlich. Also ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, aber ich nehme es jetzt einfach mal so an, das ist meine Annahme. Aber wir haben schon ziemlich, ziemlich Ähnlichkeiten. Also natürlich nicht überall.
Aber da sind auf jeden Fall Gemeinsamkeiten.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist was ziemlich Witziges. Also ein kleiner Fun-Fact ist auch noch, wenn er zum Beispiel vorher auch eine Allergie hatte, was weiß ich, Fischallergie, und ich hatte es nicht, und er bekommt mein Knochenmark, dann hat er es auch nicht mehr.
Ach echt?
Ja, ja. Aber alles, was ich hatte, hat er natürlich dann auch. Und die Blutgruppe muss auch nicht identisch sein. Das ist ein Merkmal für später, also wenn das für die Auswahl, aber es muss nicht identisch sein. Er hat dann meine Blutgruppe. Das sind so Dinger, die ich auch nicht wusste, aber ich dann auch mal so erfahren habe. Und das ist ganz, ganz spannend, wie der Körper da auch so unterwegs ist. Also der Körper ist, glaube ich, das ist das Allermächtigste, was du haben kannst in deinem Leben. Auf jeden Fall, ja, war er dann mich besuchen und es war voll die besondere Stimmung.
Ey, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Mann. So wie ist das denn bitte, wenn du da auf einmal mit jemandem an dem Tisch sitzt, wo du weißt so, der sitzt jetzt weiterhin hier, weil ich einfach mir 2 Löcher in den Rücken hab machen lassen. Und auf der anderen Seite sitzt er so da und denkt sich so, krass, Mann, also der hat es möglich gemacht. Also was, boah, krass.
Ich kann dir die Gedanken gar nicht sagen. Es war der einzige Gedanke, den ich hatte, war einfach, dass es ihm gut geht. Und das war für mich das Allerwichtigste. Was darum ist, also ja, das ist, läuft dann einfach mit, aber mein Gedanke war einfach schön, dass es ihm gut geht. Und ich habe ihm auch gesagt, du brauchst dich nicht schuldig fühlen oder gegenüber von mir, du bist mir nichts schuldig. Ich habe das alles frei entschieden. Und ich finde es einfach nur wunderbar, dass es dir gut geht. Und Punkt. Das ist mir auch wichtig, weil ich glaube, wenn du jemandem sowas gibst, dann ist auch immer, ja, dann fühlst du dich, glaube ich, als Person, wenn du das empfängst und nichts zurückgeben kannst, fühlt sich auch sehr komisch. Aber ich habe es ihm einfach auch direkt gesagt, dass er sich da nie Gedanken machen muss. Wir haben was bekommen, was einzigartig ist, eine Freundschaft, die es ja nie anders geben wird.
Das ist komplett besonders.
Genau, und von daher, ja, allein das reicht schon manchmal. Nicht manchmal, sondern immer. Es reicht.
Ja, ich finde das total, so bei so einer Geschichte geht einem das Herz auf, Mann. Das ist so, vor allem, weil ich halt mit Niki halt so eine krasse Beziehung habe und das so, das ist einfach schön, das so zu hören.
Ja, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr glücklich, ihn kennengelernt zu haben. Und die Reise geht ja noch weiter, ne? Also
das geht gerade erst los.
Genau, wir haben ja über uns dich ja kennengelernt und ich war in Düsseldorf und wurde dann auch direkt integriert, also wie, wäre ich nie weg gewesen. Ja, aber es ist einfach schön zu sehen, dass er hatte ziemlich viele Einschränkungen, hat er ja auch erzählt. Du hast ja auch schon voll oft mit ihm geredet. Wenn man so eine Krankheit hat, dann hat man Einschränkungen und die sind nicht gerade klein. Du kannst nichts machen, du bist isoliert irgendwie in so einer Welt. Und wenn die weg ist, diese Isolation, dann gehst du auch wie so eine Blume.
Da haben wir gestern schon drüber geredet, genau. Das ist absolut Niki.
Richtig, und das ist einfach schön zu sehen, dass es ein Mensch, der eine Krankheit hatte, durch einen wieder besser geht. Und da ist alles in den Hintergrund gestellt. Hauptsache, ihm geht's gut und er kann sein Leben leben, so wie er Bock hat.
Und durch so eine minimale Entscheidung, die du damals getroffen hast, damals in der Schule zu sagen, okay, komm, ich mach das einfach mal.
Durch auch eine Person, die dann einen Impuls gegeben hat, so wie du, durch einen Reinhard, der hat dir den Impuls gegeben, so, mach mal bitte. Hat nicht mal gesagt, mach mal, sondern hat einfach uns die Möglichkeit gegeben. Und durch so eine Person, so vergleiche ich auch dich ein bisschen. Du kannst einfach einen Impuls geben, so jemand anderem. Und darum habe ich auch gesagt, mach ich das. Weil normalerweise erzähle ich das auch nicht so rum.
Das fand ich auch, das hast du damals auch gesagt, als wir darüber geredet haben. Und gestern zum Beispiel, so 50% der Truppe, mit der wir unterwegs waren, wusste gar nicht, dass du das überhaupt gemacht
hast. Obwohl sie zu meinen engsten Freunden gehören. Ja, weil das ich nicht anspreche, wenn es nicht gerade passt. Aber wie gesagt, ich helfe der DKMS jetzt auch immer so ein bisschen. Zum Beispiel, wenn du dann gespendet hast, dann kommst du in so einen Club. Und manchmal suchen die Menschen, die anderen Menschen so ein bisschen darüber erzählen. Und das mache ich. Zum Beispiel Scheckübergabe, Typisierungsaktionen. Da helfe ich, unterstütze ich die Organisation. Weil es einfach was Gutes ist. Jedes Jahr kommen, ich weiß die ganz genaue Zahl nicht, aber ich glaube 10.000 bis 12.000 neue Knochenmarkfälle pro Jahr in Deutschland.
Echt?
Ja, ja.
Also so viele Leute benötigen eine Knochenmarkspende.
Jedes Jahr neu. Und
was?
Ja, das ist eine ziemlich hohe Anzahl. Und die DKMS hat weltweit, ich glaube, der letzte Stand war 8,5 Millionen oder 9, so irgendwas in dem Dreh, ja, Spender, die in dieser Kartei sind, weltweit aber. Und sie konnte ungefähr so, ich glaube, 80.000 Menschen bis jetzt helfen.
Krass, das kriegt man überhaupt nicht mit.
Nee.
Also da habe ich auch zum Beispiel noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Also das ist
Ich glaube, direkt bekommst du es mit, halt, wenn jemand in deinem Bekanntenkreis oder in deinem sehr, sehr engen Verwandtenkreis sowas bekommt.
Und dann wird es auf einmal Realität.
Dann wird es Realität.
Ja.
Ja, und das ist einfach eine kleine Sache. Du kannst ja da einfach so einen, da hängt es an der Wand, dieses
Registrierset. Habe ich gestern schon gesehen.
Genau, zuschicken lassen, einen Speichel abnehmen und dann wieder zurückschicken und dann hast du alles schon gemacht.
Und das will ich auch vielleicht an dieser Stelle noch sagen. So, ich möchte diese Folge für mich auch zum Anstoß nehmen, also das jetzt zu machen. So, das ist für mich auch einfach so ein Schritt, den ich mit der Folge. Und ich möchte es einfach an der Stelle auch vielleicht jedem, der es gerade hört, ans Herz legen. Einfach.
Aber wie gesagt, es ist kein Zwang. Es ist einfach nur für jeden von einem kann sich ja mal Gedanken machen und sagen, ja, was würde es sein, wenn mein Bruder oder meine Schwester oder jemand aus meinem Verwandtenkreis das hätte, dann wäre man froh. Und wie gesagt, man kann sich auch immer noch dagegen entscheiden. Und es gibt auch leider Sachen, die dagegen sprechen, dass man sich registrieren kann. Wenn man zum Beispiel Hepatitis A, B, HIV oder sowas hat. Das sind so Ausschlusskriterien.
Aber wie sieht's aus, wenn ich wirklich möchte, wenn ich kann, so wie kann ich spenden? Also was muss ich jetzt quasi machen, damit ich meine Spende abgeben kann?
Du musst einfach auf die Seite von denen gehen, dir ein Registrierpack zusenden lassen, Speichel von abnehmen und dann wieder zurückschicken.
Was ist das? DKMS.de oder was?
Genau. Das gibt's noch viele Organisationen. Also zum Beispiel, es gibt auch regionale Organisationen, wie zum Beispiel Rhein-Neckar-Kreis, so ist es Blut e.V., also auch ein bisschen Karlsruhe noch. Da gibt es so viele auch regionale Datenbanken, die aber zentral in einer gespeichert werden. Also wenn man sich bei der DKMS anmeldet, ist man weltweit für jeden Einsatz bereit, okay, sozusagen. Auch wenn man, wie gesagt, nicht bei der DKMS, sondern irgendwo anders, dann braucht man sich auch nicht mehr bei der DKMS anmelden, weil die ist alles zentral gespeichert. Die greifen alles von einer zentralen Datenbank ab.
Ja, ich würde sagen, wir packen einfach mal zumindest den Link von der Webseite von der DKMS in die Shownotes, damit, falls Interesse besteht, man einfach mal
vorbeischauen kann. Wie gesagt, wenn man da noch Fragen hat oder so, dann kann man da bei denen anrufen. Und ich stehe natürlich auch immer für Fragen noch zur Verfügung. Also wenn es da noch irgendwelche Fragen gibt, die wir jetzt nicht beantworten, dann gerne her damit. Genau. Ich sprech auch gerne nochmal eine Sprachmemo, ist kein Problem.
Das mit dem Reden hast du ja jetzt hier schon mit Bravour gemeistert. Ich bin auch gerade so ein bisschen erschlagen, Mann, und ich weiß gar nicht mehr, ob ich da jetzt so... Ich finde es einfach so, also mich hat diese Geschichte einfach halt so sehr berührt, weil es halt so ein persönlicher Bezug bei mir irgendwie da ist durch Niki. Und ich finde einfach die Idee dahinter, dass vielleicht nach der Folge einfach, selbst wenn es, wir haben es eben schon mehrfach gesagt, diese eine Person ist, die vielleicht dann einfach nur sagt, ich mache das, so das ist mein Ziel mit dieser Folge, so, und das... Irgendwie mit der Idee habe ich mich schon sehr lange angefreundet und das ist so.
Ich glaube, das haben wir schon geschafft.
Ich glaube auch, dass wir das gerade geschafft haben.
Über dich? Du bist die eine Person vielleicht, die es machen will.
Stimmt, ich mach's. Wir haben es geschafft. Korrekt, check. Ja, Mann, das Ziel für die Folge ist erreicht. Nee, aber also das ist wirklich so mein Gedanke dahinter. Und denkst du da noch oft drüber nach? Also ist das ein präsentes Thema, diese ganze...
Ehrlich gesagt... denke ich gar nicht mehr so oft drüber nach. Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit Niki schreibe oder so, dann ist es so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich würde sagen, es ist jetzt nicht mehr so präsent in meinem Leben, wo ich sage, okay, es ist ein Ereignis, das ich niemals vergessen werde. Ich habe damit Menschen gewonnen, die ich gerne in meinen Freundeskreis mit aufnehme und die jederzeit hier willkommen sind oder ich auch bei denen, das weiß ich einfach. Aber ja, wie gesagt, wenn jetzt nicht irgendwie was ansteht, dann ist es nicht präsent. Weil es ist ein Thema, das halt dich auch nicht betrifft direkt. Es ist eher was, wenn es soweit ist, dann betrifft dich's. Und darum, ja, das würde ich auch als größtes Problem der Organisation bezeichnen. Das ist halt erst wenn es brennt, ist es sozusagen, beschäftigt man sich mit dem Thema.
Es ist ja wirklich so, ich habe zum Beispiel im Hinterkopf dieses, es gibt ja auch, die machen ja auch Werbung, die schalten ja Werbung, dieses
genau.
Stäbchen rein, Spender sein genau, und sowas. Genau, das ist es. Und das siehst du dann und es ist dann halt einfach nur ein Werbespot.
Richtig. Und viele Prominente machen ja auch Werbung damit oder lassen sich typisieren auf einer Aktion bei denen. Ja, zum Beispiel Boateng war, glaube ich, jetzt auch relativ lange Gesicht von der DKMS. Also auch sehr, sehr prominente Menschen. Aber ja, es ist, wie gesagt, es betrifft einen, würde ich aus meiner Sicht sagen, erst, wenn man das wirklich selber mal erlebt. Und das war ja auch, das, also darum bin ich auch, wie gesagt, meinem Lehrer dankbar, dass er mich da einfach hingeschickt hat, mir den Impuls gegeben hat, ein bisschen ins kalte Wasser geworfen hat, dass ich mir darüber Gedanken mache. Und wie das jetzt geändert ist, natürlich positiv.
Ja. Sehr positiv. Ist es denn jetzt so, dass du quasi nochmal spenden könntest?
Also ja, also es gibt Menschen, die spenden sogar zwei oder dreimal. Es kann auch sein, wenn du dich dann registriert hast, dann bekommst du nochmal einen Brief, also nochmal einen vorgelagerten Brief, dass du sehr, sehr gute Gewebemerkmale oder sehr, sehr gefragte Gewebemerkmale hast. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du einmal gespendet hast, ist höher, nochmal zu spenden, würde ich, glaube ich, sagen. Also bin ich mir jetzt... Das ist gefährliches Halbwissen, aber ist nochmal höher, weil die Gewebemerkmale ja schon mal gepasst haben.
Mhm.
Und es kann aber auch sein, dass du dich da registrierst und nie was kommt. Aber der Wille war da. Und
das ist das, was zählt.
Genau, weil später, wenn du das mal vielleicht hast, ja. Aber ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die schon 2 oder 3 Mal gespendet haben. Natürlich muss man auch das so sehen, dass es nicht immer klappt. Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, dass es klappt, aber es kann auch mal sein, dass es nicht klappt, dass es nicht angenommen wird. Ist leider Realität, aber die Medizin ist ja schon so weit und entwickelt sich auch immer weiter, dass die Wahrscheinlichkeit auch immer geringer wird. Und das ist einfach was Wunderbares auch mit anzusehen. Ich glaube, als ich mich registriert habe, hat die Analyse und so von diesem Gewebemerkmal 50 Euro gekostet für die DKMS.
Mhm.
Und heutzutage kostet es nur knapp 35.
Stark.
Das bedeutet ja auch, die können haben eine höhere Qualität und es wird billiger. Also wer zum Beispiel da rausfliegt und sich nicht registrieren lassen kann, kann die natürlich auch einfach so unterstützen. Mit Manpower helfen irgendwo oder halt auch, ja, Geld geht immer. Was noch zu sagen ist, ihr müsst nichts bezahlen, wenn ihr euch registrieren lasst. Das ist komplett kostenlos. Das sind nur für die DKMS die Kosten, die entstehen. Aber das zahlen die sowas von gerne. Also, dass ihr euch da registriert, ist wie gesagt kein Muss. Man kann es einfach so in den Raum werfen. Das ist auch wichtig zu sagen, dass man da, dass wir oder jemanden, niemand zwingt darüber, weil Zwang ist immer blöd. Man muss selber sich mit dem Gedanken anfreunden. Weil wenn man dann zur Entscheidung steht, ob man das macht, wenn es wirklich soweit ist, da bist du auch sozusagen, musst du mit deiner Entscheidung stehen. Und da kriegst du Unterstützung, aber mit der Entscheidung stehst du sozusagen alleine da, weil das kann dir niemand abnehmen.
Und dann musst du aus den richtigen Gründen da sein.
Richtig.
Ja.
Aus den richtigen Gründen, das hast du schön gesagt.
Ja. Ey Tobi, Mann, das ist richtig krass gewesen gerade. Oh, ich bin super dankbar dafür.
Ich bin super dankbar, dass wir einfach drüber reden können.
Ja, es ist halt genau diese Thematik, die hier irgendwie, die halt, also wann, ich habe noch nie darüber geredet. Ich habe noch nie mit einem Menschen, also natürlich durch Niki so, aber auch erst so wirklich durch dich ist es dann so auf den Tisch gekommen, dass wir dann mal so diese ganze Geschichte erörtert haben und dass da halt wirklich ein Gesicht dahinter steckt. Und das, ich bin super froh, dass wir das jetzt mit dieser Folge hier machen konnten. Und ja, ich bin gespannt, was nach dieser Folge passiert, ob es den einen oder anderen gibt, der vielleicht Bock auf die Nummer hat.
Ja, du machst dann erstmal nach der Folge deinen Mund auf.
Ich mache erstmal den ersten Schritt, genau.
Genau, deinen Mund auf und dann kriegst du so ein Stäbchen und dann werden wir sehen, wo die Reise hinführt.
Ja.
Aber das hast du ja selber dafür entschlossen, das zu machen.
Eben, und das ist, glaube ich, das ist auch super wichtig, weil jetzt bin ich zum Beispiel bereit dafür. Jetzt sage ich, jetzt ist es für mich das Logischste überhaupt, das zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das vor 5 Jahren oder... keine Ahnung. Und deshalb muss es jeder für sich selber entscheiden. Aber wir haben unseren Job mit dieser Folge hier gemacht.
Genau. Und wir haben das Ziel erreicht.
Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du den Leuten mitgeben möchtest? Du musst. Ich sag jetzt einfach, du musst. Du hast noch irgendwas, was du jetzt hier...
Also wie gesagt, ich gebe niemandem was vor, dass er sich für diese Organisation entscheidet, aber es ist immer wieder was Schönes zu sehen oder aus meiner Erfahrung zu erzählen, jemandem zu helfen. Und wenn das so ein kleiner Aufwand ist, dann ist es die Mühe, was auch keine Mühe ist, einfach auch wert. Weil, wie gesagt, wenn man auf sich schaut und das selber mal hat, aus welchen Gründen auch immer, das kann einfach kommen. Oder jemanden aus dem Verwandtenkreis, dann ist man froh, dass es einen Menschen gibt, der dafür einsteht und dir hilft. Und mit dem Gedankengang bin ich an die Sache rangegangen. Jeder wird einen anderen Gedankengang haben. Von daher liegt es an euch, was ihr daraus macht. Aber es ist einfach was Schönes zu sehen, jetzt im Nachhinein, wie es Niki geht und wie viel Spaß man mit ihm zusammen hat, was da für neue Wege entstehen, dich kennengelernt zu haben, Fabio. Also, ja, es ist einfach was Schönes, was dann danach noch mitschwingt. Und das sind Menschen, die wirst du nie mehr in deinem Leben verlieren.
Ja, safe.
Die begleiten dich bis zum Ende.
Damn, ich glaube, damit können wir das Ganze hier einfach richtig smooth schließen. Ey, fettes Danke dafür. Fettes Danke, dass du so ehrlich warst, dass du einfach ein bisschen was erzählt hast.
Gerne, gerne.
Leute, das war's für heute. Erstmal fetten Respekt, dass du dran geblieben bist, dir das Ganze hier angehört hast. Und ich will nicht mehr viel sagen. Das, was mir noch so auf dem Herzen liegt, ist einfach, du kannst sehr gerne auf der Seite von der DKMS vorbeischauen. Hier soll sich niemand zu irgendwas verpflichtet fühlen. Das ist mir super wichtig und ich glaube, dass Tobi und ich das auch so rübergebracht haben. Wenn du gerade den Impuls verspürst, da einfach mal vorbeizugucken auf der Seite, dich registrieren zu lassen oder vielleicht auch ein bisschen Geld zu spenden, whatever, dann mach das. Aber wenn nicht, ist es überhaupt nicht schlimm. Und das möchte ich einfach hier an der Stelle nochmal deutlich machen. Das war's für heute. Wirklich stark, dass du dran geblieben bist. Falls du mir noch irgendwas mitteilen möchtest, kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben, einfach an mail@opentalkpodcast.de oder einfach auf Social Media findest du das Ganze auch unter Open Talk Podcast. Sonst, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast und die nächste Folge nicht verpassen möchtest, einfach mal kurz auf den Abonnier-Button klicken und dann würde ich sagen, hören wir uns hier nächste Woche Sonntag in 7 Tagen allerspätestens wieder. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Peace out.